Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Herzlich willkommen zu dem letzten Tagesordnungspunkt unserer heutigen Sitzung. Es geht ja nun langsam wieder los mit dem Reigen an Befassungen zu Post-Implementation Reviews. Einerseits rückwärts, einerseits vorwärts gerichtet. Wir haben das im Projektplan schon gesehen. Es gibt ein paar neue, die dann nach der Sommerpause mutmaßlich auf uns warten. Aber wir haben uns ja auch unlängst mit einem schon beschäftigt zu IFRS 10 bis 12. Und da hatte ich jetzt auch Frau Karnitz mal gebeten, uns da mal auf den aktuellen Stand der, ja, des Feedbacks zu geben, weil wir ja auch uns damit sehr intensiv beschäftigt hatten. Insofern mal ganz interessant zu sehen, wie sich auch das jetzt, sagen wir mal, in den neuen Arbeitsplan dann nach vorne gerichtet einfügt. Und das soll ein bisschen Sinn und Zweck von heute sein, dass wir uns da mal ein Stück weit aufschlauen lassen. Ja, insofern, Ilka, würde ich gerne an dich übergeben und berichte mal, wie es aussieht.
Ja, vielen Dank. Das Thema hat noch einen neuen Schwenk bekommen, just diese Woche. Und zwar ist der PIR, berichtet der Mitarbeiterstab gerade ans DPROC über den Stand des Post-Implementation Reviews zu IFRS 10, 11, 12. Und da gab es diese Woche auch Sitzungsunterlagen fürs DPROC. Dazu kann ich gerne noch mal ganz am Ende berichten. Ansonsten ist das Thema aus meiner Sicht in zweierlei Hinsicht interessant, nämlich zum einen mal zu gucken, was bei rauskommt oder rausgekommen ist jetzt im Nachgang der Beratung des ISB zum PIR zu IFRS 10 bis 12. Und zum anderen ergaben sich übergeordnete prozessuale Aspekte, auf die grundsätzliche Auswirkungen auch auf künftige PIRs haben. Von daher ist das Thema also in zweierlei Hinsicht, einerseits strategisch, andererseits konkret in Bezug auf die Standards interessant. Ich würde mal versuchen, die Sitzungsunterlage zu teilen, an der wir uns vielleicht ein bisschen langhangeln können. Und zwar würde ich mal die Cover Note teilen wollen. Und kann Ihnen dann in Folge mal berichten, wie es insgesamt mit dem PIR in der Vergangenheit weitergegangen ist. Los ging es ja für uns konkret im Dezember vorletzten Jahres. Da hat der ISB den Request for Information veröffentlicht und insgesamt 10 Fragen zu unterschiedlichen Themenbereichen von IFRS 10 und 12 formuliert und mit Bitte um Rückmeldung gebeten. Das waren insgesamt 10 Fragen ganz unterschiedlicher Couleur, die im Request for Informations genannt wurden als mögliche Themenbereiche, die vielleicht im Nachgang zum Inkrafttreten Probleme bereiten oder beim IFRIC angelandet waren. Und dazu hatte der ISB um Feedback gebeten. Wir hatten als DSC damals noch im IFRS-Fachausschuss uns damit befasst und haben eine Stellungnahme auch abgegeben im Mai letzten Jahres. Und die Grundaussage unserer Stellungnahme war, dass im Groben und Ganzen IFRS 10 und auch 11 eigentlich ganz gut funktionieren und dass wir vor allem ja Punkte dort sehen, die sich an der Schnittstelle von IFRS 10, IFRS 11 zu anderen Standards bewegen. Und in einzelnen Punkten wir uns auch durchaus noch mehr Application Guidance vorstellen könnten. Aber grundsätzlich insgesamt IFRS 10 ein gutes Grundgerüst an Prinzipien beinhaltet, um zu beurteilen, ob man Beherrschung über ein Beteiligungsunternehmen hat oder nicht hat. Der ISB hat unsere Stellungnahme und auch alle anderen Stellungnahmen ausgewertet und sich damit ab Juni, Juli letzten Jahres damit befasst. Insgesamt ist der ISB in der Auswertung der Rückmeldung zu dem Schluss gekommen, dass die Standards IFRS 10, 11 und 12 grundsätzlich wie beabsichtigt funktionieren. Das heißt, die Prinzipien, die dort enthalten sind, funktionieren so wie angedacht. Gleichwohl hat man im Rahmen der Rückmeldung zu einigen Themen Rückmeldung erhalten, die gegebenenfalls, ja, wo gegebenenfalls Handlungsbedarf bestehen würde. Das waren im ersten Schritt vor allem die hier in Textziffer 5 in der Cover Note genannten 5 Themen. Zum einen Investment Entities, Fallkonstellationen, wo eine Tochtergesellschaft vorliegt, die eine Investmentgesellschaft selber ist, die Bilanzierung in solchen Fällen. Dann Zum Zweiten Kooperationen und Vereinbarungen, die mangels Joint Control nicht im Anwendungsbereich von IFRS 11 sind. Dann die Definition einer Investmentgesellschaft war ein Thema. Dann das Thema Corporate Wrapper, also die Ausgestaltung eines Erwerbs im Mantel einer legalen Einheit, einer Gesellschaft. Das war eins der Themen, die genannt wurden. Und die Veränderung einer Beziehung zwischen einem Investor und einem Beteiligungsunternehmen, also die Statuswechsel von, weiß ich nicht, Equity zu Vollkonsolidierung von allen möglichen Fallkonstellationen, dass da noch Lücken bestehen. So, diese fünf Themen hat der ISB als potenziell relevant identifiziert. Das war in der Sitzung im Oktober und hatte auch grundsätzlich schon eine Priorisierung vorgenommen. Und ich meine, die ersten beiden hier genannten waren so als hohe Priorität, die beiden mittleren waren mittlerer Priorität und das letztgenannte war eher niedriger Priorität. Und die grundsätzliche Überlegung war zu dem Zeitpunkt, dass man das im Rahmen der Agenda-Konsultation und den seinerzeit gerade anstehenden parallelen Überlegungen, wie das künftige Arbeitsprogramm aussieht, damit einsortiert. Zugleich hat der ISB aber im Rahmen der Agenda-Konsultation auch festgestellt, dass man ja nur sehr stark begrenzte Kapazitäten hat und sich in den Themen, die man im Rahmen der Agenda-Konsultation zurückgemeldet bekommen hat, auch sehr stark beschränken muss und nur begrenzte Anzahl von Projekten neu aufnehmen kann in sein Arbeitsprogramm. Im November hat der ISB dann weitere Themen, die sich vornehmlich so mit Application Issues beschäftigen, aus dem PIR zu IFRS 10. 11 und 12 befasst. Und das waren ausgewählte Anwendungsfragen, zu denen er auch das Feedback bekommen hat, Mensch, da könnte man mal ein bisschen Application Guidance spendieren oder da sind einzelne Aspekte unklar. Beispielsweise das Verhältnis zwischen Substantive Rights und Protective Rights, dass das ein bisschen klargestellt werden könnte. Dann, wie geht man damit um, wenn sich die maßgeblichen Aktivitäten eines Beteiligungsunternehmens während dessen Lebenszyklus verändern? Dann Non-Contractual Agency-Beziehungen und im Falle von Joint Operations, wie geht man eigentlich damit um, wenn das Verhältnis des Outputs nicht dasselbe ist wie das Beteiligungsverhältnis. Das war auch mal eine vormalige Eingabe beim IFRIC und das waren so Anwendungsthemen, mit denen sich der ISB, die er auch zurückgemeldet bekommen hat und wo er diskutiert hat, wie man mit denen weiter umgehen sollte. Und in der Sitzung im November war man sich relativ unschlüssig, was man an der Stelle sinnvoll machen kann. Also in welchen Bereichen, was konkret gefragt ist, sollte man etwas aus der Basis for Conclusions in den Standardtext ziehen, sollte man die Guidance hier generell ändern. Es war relativ diffus die Gemengelage, was eigentlich in den Fällen verbessert werden kann und soll. Und der ISB hatte eigentlich die starke Präferenz, fast zu keines dieser Anwendungsthemen etwas zu unternehmen, weil eben die Gemengelage oder die sehr diffus war. Und man stand vor der Entscheidung, ob man jetzt zu dem Zeitpunkt dann bereits beschließt, dass man zu keinem dieser Anwendungsfälle etwas macht oder wie man damit grundsätzlich umgeht. Und der ISB hat dann den Mitarbeiterstab nochmal beauftragt, einerseits herauszuarbeiten, was sind denn die Issues hier an der Stelle und auch nochmal einen grundsätzlichen Ansatz zu überlegen, wie soll man eigentlich mit Themen umgehen, die im PIR hochgemeldet werden. Und da war der Auftrag an den Staff, einen grundsätzlichen Ansatz zu entwickeln, wie man mit Rückmeldungen aus einem PIR generell umgeht. Und Kern dieses Auftrags war dann auch nochmal die Themen, die man vorab schon diskutiert hatte im Oktober, auch nochmal innerhalb dieses Ansatz, des zu entwickelnden Ansatz zu überlegen und insgesamt einen grundsätzlichen Ansatz zu haben, wie man mit Themen aus einem Post-Implementation Review umgeht. Der Mitarbeiterstab hat diesen Auftrag angenommen und aus den Zielsetzungen des PIR einen zweistufigen Ansatz entwickelt. Einerseits, um zu identifizieren, ob zu einem Thema, zu dem man Rückmeldung erhalten hat, etwas machen sollte, ob die Themen aufgegriffen werden sollten und potenziell ins Arbeitsprogramm wandern sollten. Und dann im zweiten Schritt diese Themen zu priorisieren in Hoch-, Mittel- und niedriger Priorität. Dieser zweistufige Ansatz ist aus den Zielsetzungen des PÖR abgeleitet und sieht vor, dass der ISB in einem ersten Schritt erwägen wird, weitere Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Rückmeldungen aus dem PIR belegen, dass entweder die Zielsetzungen des neuen Standards oder des in Frage stehenden Standards nicht erreicht werden, oder wenn die Informationen, die aus der Anwendung der Grundsätze und Prinzipien eines Standards resultieren, für den User keine sachgerechten Informationen liefern. Oder wenn die Kosten der Erstellung, Prüfung oder Durchsetzung der Informationen, die sich aus der Anwendung des neuen IFRS ergeben, erheblich höher ausfallen, als man ursprünglich bei der Entwicklung im Rahmen der Cost-Benefit-Analyse erwartet hatte. Im zweiten Schritt sind die dann durch das erste Raster gefallenen Themen und Issues zu priorisieren anhand von 4 Kriterien. Nämlich danach, ob die Folgen des Sachverhalts erheblich sind, ob der Sachverhalt das Problem weit verbreitet ist, ob der Sachverhalt voraussichtlich vom ISB oder vom IFRIG sachgerecht adressiert werden könnte durch Standardsetting, was auch immer für Maßnahmen, und ob die voraussichtlichen, ob der voraussichtliche Nutzen einer solchen Maßnahme des ISB oder des IFRIG die Kosten voraussichtlich überwiegen würde. Anhand dieser Kriterien sollen dann die Projekte einsortiert werden in die Kategorien hoher, mittlerer oder niedriger Priorität, wobei Sachverhalte mit hoher Priorität solche Sachverhalte sind, die sich auf die Zielsetzung oder ein Grundprinzip des neuen Standards beziehen und bei dem der ISB eben zu dem Schluss kommt, dass der Rechnungslegungsstandard nicht wie beabsichtigt funktionieren würde. Und solche Sachverhalte, für die dringend eine Lösung benötigt werden würde, also wie beispielsweise bei der IBO-Reform oder zu den Covid-19-Rent-Concessions, bei dem IFRS 16-Amendment. Dann kann es Sachverhalte geben von mittlerer Priorität. Die würden dann in die Forschungspipeline des ISB oder in die Pipeline des IFRS Interpretations Committee aufgenommen werden. Oder es kann Sachverhalte mit niedriger Priorität geben, die der ISB nur dann angehen würde, wenn sie im Rahmen der nächsten regulär anstehenden Agenda-Konsultation genannt werden von den Stakeholdern und dort eine vorrangige Priorität bekommen würden. Oder aber bei nächster Gelegenheit, wenn der betreffende IFRS ohnehin angepasst werden würde, dann würden diese angegangen werden. Und last but not least, es kann auch die Kategorie No Action Matters geben. Das wären dann Themen, Sachverhalte, wo der ISB zu dem Schluss kommt, dass hier keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden sollte, weil sie eben nicht prevalent sind, weil sie nicht dringend sind, weil sie nicht weit verbreitet sind, etc. So, diesen grundsätzlichen Ansatz hat der ISB diskutiert und auch kleinere Änderungen daran beschlossen. Und insgesamt soll dieser Ansatz auch verschriftlicht werden und auf der Homepage der IFRS Foundation veröffentlicht werden. Und wie sich jetzt jüngst gerade aus den Sitzungsunterlagen für das nächste DPOC-Meeting ergibt, überlegt auch oder wird dem DPOC vorgeschlagen, die Beschreibung eines Post-Implementation Reviews im Due Process Handbook anzupassen. Hintergrund ist, dass man ohnehin vor dem Hintergrund der Etablierung des ISSB voraussichtlich demnächst an das Due Process Handbook Hand anlegt und das anpassen würde. Und in diesem Zuge würde man dann auch die Beschreibung des PIR und die Priorisierung von Themen aus einem PIR mit ins Due Process Handbook aufnehmen wollen. Das schlägt der Mitarbeiterstab gerade dem DPOC vor. So, diese Kriterien und diesen Ansatz zur Priorisierung von Themen hat der ISB dann und der Mitarbeiterstab zunächst in einem Vorschlag auf die Themen die im Rahmen des PIRZ-IFRS 10 bis 12 in der Schüttung herauskamen, angewandt und eine Priorisierung vorgeschlagen. Und der ISB hat dann diese Vorlage vom ISB-Staff erörtert und diskutiert und eben mit den folgenden Ergebnissen für die einzelnen Themen belegt. Im Ergebnis, um das Ergebnis insgesamt vorwegzunehmen, aus der Diskussion des ISB ist keines der Themen auf das Arbeitsprogramm des ISB gewandert. Aus unterschiedlichen Gründen. Im Ergebnis sind die 5 Themen, die der ISB zunächst als relevant erachtet hat, mit niedriger Priorität belegt worden, die nur dann angegangen werden würden, wenn sie in der nächsten Agenda-Konsultation, also für das Arbeitsprogramm 2027 fortfolgende, genannt werden würden, auf das Arbeitsprogramm in den Workplan des ISB kommen würden. Das Ganze hatte unterschiedliche Gründe, die auch noch verschriftlicht werden und in ein formelles Feedback-Statement Eingang finden werden. Und die kann ich in einem Nachfolgenden erläutern. Bei den Investmentgesellschaften hat der ISB diskutiert. Es war ein Thema, das drehte sich um Investment Entities und dann insbesondere Tochtergesellschaften, die selbst eine Investment Entity sind. Da hat der ISB festgestellt, okay, hier dreht sich nur um eine ganz begrenzte Gruppe, also a subset of a subset, eine Untergruppe Investmentgesellschaften und dort nur solche Tochtergesellschaften, die selbst eine Investmentgesellschaft sind. Und weil es eben ein sehr begrenzter Anwendungsfall ist, hat der ISB das Ganze mit einer niedrigen Priorität belegt. In Bezug auf die Kooperationen und Vereinbarungen, die nicht im Anwendungsbereich von IFRS 11 erfasst sind, hat der ISB diskutiert, das ist eigentlich kein Kern-IFRS 11-Thema, sondern ist ein Schnittstellenthema. Und deswegen sieht man es nicht als ein Kernproblem, was an einem Grundprinzip von IFRS 11 nagt, an und ist deswegen nicht aus dem PIR heraus mit einer hohen oder mittleren Priorität zu belegen, sondern nur mit niedriger Priorität. Bei den Corporate Wrappern war die Diskussionslage eine ähnliche. Und zwar hat man sehr offen gesprochen, die Befürchtung gehabt, dass man das Thema nicht einfangen kann und das Thema nicht gelöst bekommt, weil die Diskussionen des IFRIG vormals schon gezeigt haben, dass es sehr stark auf rechtliche Gegebenheiten in sehr unterschiedlicher Ausprägung, die national alle sehr unterschiedlich gelagert sein können, zu berücksichtigen sind und man die Befürchtung hatte, das kann man nicht sinnvoll oder nicht mit adäquaten Mitteln im Standard-Setting beheben. Und man wollte es auch nicht auf den PIRZ IFRS 16 vertagen. Deswegen hat man sich an der Stelle auch für eine Niedrigpriorität entschieden und das Thema nicht ins Arbeitsprogramm aufgenommen. Aus der Befürchtung heraus, dass man es nicht sachgerecht in angemessener Zeit lösen kann. Bei den Veränderungen, der Statuswechsel, die Veränderung der Beziehung zwischen einem Investor und einem Beteiligungsunternehmen, ist ja die Grundlage, dass es immer noch viele weiße Spots gibt, beispielsweise wenn man von einer Joint Operation zu einem Tochterunternehmen wechselt oder anderen Statuswechseln, die bislang nicht in den Standards geregelt sind. Da hat man offen diskutiert, man erhofft sich da eventuell im Rahmen des Projekts zur Equity-Methode dran vorbeizukommen. Aber ansonsten wären diese Transaktionen oder Geschäftsvorfälle relativ selten und deswegen in der Konsequenz niedrige Priorität. Bei den Angaben gemäß IFRS 12 hat man von User-Seite eine ganze Klatte an möglichen potenziellen Anhangangaben genannt bekommen, die potenziell zusätzlich in IFRS 12 aufgenommen werden könnten oder sollten. Und da hat der ISB festgestellt, grundsätzlich scheint uns IFRS 12 gut zu funktionieren und die vorhandenen Anhangangaben auszureichen. Man hat in der Sitzung noch diskutiert, dass man erwägen könnte, zusätzliches Education Material zu entwickeln, weil man das Gefühl hatte, dass vielleicht das eine oder andere Defizit, was User bemängelt haben, aus einer nicht sachgerechten Anwendung der Standards oder des Standards resultieren. Aber da die Wünsche, die geäußert wurden an zusätzlichen Angaben, nur selten oder sehr vereinzelt kamen, hat man das auch mit niedriger Priorität belegt. So, das heißt im Ergebnis, dass all die genannten 5 Themen zu keinem neuen Projekt im Arbeitsprogramm des ISB unmittelbar führen würden, sondern nur dann wieder aufgegriffen werden würden, wenn sie in der nächsten Agenda-Konsultation von den Stakeholdern als vorrangig genannt werden. So, soweit bis hier erstmal. Haben Sie bis hierhin Fragen, Anmerkungen, Eingaben? Sie Ihr Kopf schütteln? Dann gab es noch eine ganze Reihe von Application Issues, die der Mitarbeiterstab grundsätzlich erstmal in 2 Bereiche unterteilt hat. Im einen Block hatte der Mitarbeiterstab empfohlen, das Ganze ans IFRS Interpretation Committee zu verweisen, die dann entweder durch Outreach oder zunächst einmal durch Outreach hätten erörtern sollen, wo hier der Schuh drückt, also was konkret eventuell an IFRS 10 oder IFRS 11 für Anwendungsprobleme sorgt. Und dann hätte das IFRS Interpretations Committee entscheiden können, erarbeitet es ein IFRIC oder verlautbart es eventuell eine Agenda-Entscheidung oder eine Non-Agenda-Entscheidung. In der Diskussion des ISB hat sich aber auch hier die Präferenz herausgestellt, dass man an der Stelle die Diskussion eigentlich beenden möchte und hat beschlossen, no further action zu diesen genannten Themen zu beschließen, also keine weiteren Maßnahmen zu veranlassen. Man ist in der Diskussion auch an den Punkt gekommen, dass der ISB festgestellt hat, okay, wenn wir jetzt hier umfänglich entschließen, dass wir zu vielen der Themen, die uns unsere Stakeholder zurückgemeldet haben, keine weiteren Maßnahmen beschließen, haben wir eventuell ein Kommunikationsproblem, was irgendwie die Motivation einschränken würde, dass wir für künftige PIRs wenig Feedback bekommen oder Stakeholder ihr Feedback, das sie gegeben haben, eventuell nicht angemessen berücksichtigt finden. Deswegen hat der ISB an der Stelle auch nochmal diskutiert, dass die Zielsetzung eines PIR nicht die Lösung jeglicher Application Issues sein soll. Und im Zuge dessen auch nochmal für künftige PIRs herausgestellt werden sollte, das Ziel eines PIR die grundsätzliche Fragestellung, ob ein Standard funktioniert und ob die Grundprinzipien eines Standards insgesamt funktionieren ist und nicht sämtliche Application Issues, die im Zuge der Anwendung auftreten, gelöst werden sollen. Auch das ist etwas, was jetzt an das DPOC als Feedback zurückgemeldet wird, dass man die Zielsetzung des PIRs potenziell klarstellen möchte, um eben stärker zu betonen, es geht nicht darum, einzelne Anwendungsfragen oder Entscheidungen, die der ISB bei der Entwicklung der Standards getroffen hat, nochmal neu aufzumachen und das Ganze ein PIR nochmal die Gelegenheit ist, bestimmte Dinge gegebenenfalls anders zu regeln, als sie geregelt wurden, sondern eben um die grundsätzliche, das Overall Assessment, ob der Standard funktioniert, dass das die Zielsetzung eines PIR ist, das möchte man nochmal klarstellen und vermutlich auch das Due Process Handbook an der Stelle nachschärfen. Der ISB hat auch diskutiert, dass man in der Kommunikation nach außen auch nochmal sehr klar durch das Feedback-Statement herausstellen sollte, warum man diese einzelnen Punkte nicht aufgegriffen hat, um die Kommunikation mit den Stakeholdern ins rechte Licht zu rücken. Dass man nicht pauschal gesagt hat, man möchte an der Stelle diese Themen nicht aufgreifen, sondern eben aus Gründen und welchen Gründen, dass man die nochmal klar im Feedback-Statement darlegt. Der ISB hat sich an der Stelle auch eingestanden, dass, wenn man ehrlich ist und sich anguckt, welche Fragen der ISB im Request for Information ursprünglich gestellt hatte, denn dort waren beispielsweise die Bilanzierung bei Joint Operations direkt im Request for Information genannt. Der ISB kam jetzt an der Stelle zu dem Schluss, dass man vielleicht nicht die richtigen Fragen gestellt hat im Request for Information, was bedauerlich sei, aber man eben für künftige PIRs daraus lernen könnte. Im Ergebnis, wie gesagt, hat der ISB an der Stelle beschlossen, keine weiteren Maßnahmen zu diesen Themen zu ergreifen. Darüber hinaus gab es noch eine ganze Reihe weiterer Application Issues, die im Rahmen des PIR zu IFRS 10 bis 12 genannt wurden. Auch hier hat der ISB beschlossen, keine Maßnahmen zu ergreifen, entweder aus dem Grund, dass für diese Themen bereits andere Projekte vorhanden sind, wie zum Beispiel das FICE-Projekt oder das Projekt zur Equity-Methode, in dessen Rahmen man hoffentlich an diesen Themen vorbeikommt und sie dort lösen kann, oder weil sie nicht im Ergebnis als nicht so weit verbreitet angesehen wurden nach Auswertung der Rückmeldung, als dass sich ein Handlungsbedarf abzeichnen würde. Also weil diese Themen nur seltener genannt wurden und nicht häufig. Ja, das zum Ergebnis im Konkreten aus dem Post-Implementation Review zu IFRS 10 bis 12. Insgesamt ist der PIR noch nicht ganz abgeschlossen. Es wird voraussichtlich im Juni ein Feedback-Statement geben. Man muss mal weiter beobachten, wie es jetzt beim DPOC weitergeht und inwieweit der neue Ansatz, die neue Beschreibung der Zielsetzung eines Post-Implementation Review, wie es an der Stelle weitergeht. Haben Sie Fragen, Anmerkungen? Herr Thiele.
So eine kleine Kleinigkeit, ich musste innerlich etwas schmunzeln, als Sie gesagt haben, um sich besser zu begründen, legen wir nochmal da, will das ISB nochmal darlegen, was der Gegenstand eines Peers ist und was es nicht ist. Also wenn man damit für zukünftige Peers mit der Argumentation zu mehr Feedback ermutigen will, ist es eigentlich ein bisschen die falsche Botschaft, weil ich glaube, es ist glaubwürdiger zu sagen, wir haben uns das angeschaut, wir sehen die Punkte, aber wir haben halt andere wichtigere Themen, wir priorisieren entsprechend, als zu sagen, ihr habt alle den Sinn der Übung nicht verstanden und habt falsch kommentiert. Das ist ja die Botschaft, wenn ich sage, was die Aufgabe des Peers ist. Also es ist, wie gesagt, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe. Ich fände das von der Kommunikationsstrategie sogar unglücklicher gegenüber den Stakeholdern, die sich die Arbeit gemacht haben.
Das ist ein guter Punkt, den kann ich total verstehen. Wobei explizit, es war nicht die Überlegung aufgrund von Ressourcenrestriktionen, also mangelnder Kapazität im Arbeitsprogramm, weil andere Dinge vordringlicher sind oder man eben die Abwägung machen muss, was mache ich zuerst, was ist wichtiger, sondern tatsächlich aus den Themen heraus oder der Zielsetzung des PIR. Ja. Ich weiß nicht, ob Herr Berger oder Herr Büdecker zuerst war.
Ja, Herr Büdecker.
Sie waren zwar zuerst, Herr Berger, danke für die, dass ich zuerst darf. Also ich finde das schon ein bisschen kurios, was man da zurzeit macht. Immer mal wieder bei Einzelanfragen zu Regelungslücken verweist man dann auf den Peer, um dann im Peer zu sagen, das ist mir jetzt aber zu detailliert. Also und die Bilanzierungsprobleme sind weiter da, diese Anwendungsprobleme. Das ist schon. Also man sollte sich vielleicht mal überlegen, ob man die Priorität darauf setzen sollte, erst gar kein Peer durchzuführen. Da würde jetzt meine persönliche Präferenz für hingehen, denn ich glaube, alle Anwender, sowohl die Ersteller als auch die User, als auch wir als Prüfer, haben, glaube ich, sehr viel Mühe gerade in diesem Peer gesteckt, weil es da wirklich eine Reihe an praktischen Anwendungsproblemen gibt. Und es sind ja auch sehr viele Commentletter dazu eingegangen. Und wenn dann das Ergebnis ist, dass man sich keiner einzigen Sache annimmt, dann muss ich schon sagen, beim nächsten Peer werden nicht mehr viele teilnehmen. Wäre mal so meine Prognose.
Jens.
Dann sattel ich mal drauf auf das Thema. Also ich muss auch sagen, ich habe das, als ich das Papier gelesen habe, da wusste ich auch nicht so recht damit, was anzufangen, weil es eine sehr gute Zusammenfassung sozusagen der Dramatik ist dahinter. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass der IASB eine gewisse hohe Schwelle setzt, wann er Themen aufnimmt. Und das ist auch absolut fair. Und ich muss auch sagen, wenn man teilweise die Diskussion in bestimmten Gremien sieht, wo man wirklich ja fast schon erpicht drauf ist, möglichst viele Themen aufzubringen, ja, und teilweise wirklich Partikularthemen, die auch nicht so relevant sind, dann kann ich nachvollziehen, dass es einen gewissen Filter braucht und dieser Filter sollte nicht zu niedrig sein. Das ist alles in Ordnung. Ich weiß auch, dass es Ressourcenprobleme und Ressourcenbeschränkungen zumindest gibt. Es müssen ja nicht zwingend Probleme sein, aber Beschränkungen und Priorisierung. Aber dass man ein Peer oder praktisch bei jedem Peer das Gefühl hat, aktuell, egal welches Thema aufgebracht wird, es mit verschiedensten Argumenten wieder umgekippt wird. Und was der Herr Bödecker gesagt hat, dass aber viele Probleme in Peers geschoben werden. Ja? NCI-Putz ist so ein Beispiel. Ja, das wird ja wie so eine heiße Kartoffel irgendwie immer in irgendeine Richtung geschmissen, in der Hoffnung, dass es einer löst, um dann zu sagen, da wird es nicht gelöst, um dann ein Peer dort wieder aufzutauchen und dann gesagt werden, da kümmern wir uns jetzt um, das ist ein Partikularthema. Ich sehe auch das Corporate Wrapper-Thema, das zeigt sehr schön. Das ist ein Thema, das kommt immer wieder auf, in verschiedenen Formen. Es ist ein grundsätzliches Thema, nicht nur im IFRS-16-Kontext, es ist ein grundsätzliches Thema, weil ich sozusagen in die Hülle reingucke, bei Deferred Tax haben wir das Thema genauso. Und das sind auch Themen, die schon länger da sind und die durchaus relevant sind aus Regulatorensicht für uns als Prüfer und so weiter. Da halte ich das tatsächlich nicht für eigentlich nicht ausreichend. Und wenn man wirklich Feedback haben will, dann wird man in Zukunft tatsächlich weniger bekommen. Ich halte das für nicht nur inhaltlich schwierig. Inhaltlich sind ganz viele Themen interessant. Ich weiß, es ist ein Spiel, man kann nicht alle Themen adressieren oder zufriedenstellend lösen. Aber ich glaube, die Message zu sagen, wenn so ein Standard mal da ist, dann wird das nächste Mal richtig angefasst, wenn wir den Standard überarbeiten. Dann kann man den Peer tatsächlich, das hat der Bödecker schon gesagt, kann man eigentlich auch einstellen und auf Fall-by-Fall-Basis, wie hoch der Druck ist, reagieren.
Vielleicht noch mal zu ergänzen, also gerade dieses Corporate Wrapper-Thema, diese Unterscheidung, habe ich eine Vermögensgruppe oder ein Business? Man hat da ja den Standard schon mal geändert in Bezug auf den Widerspruch zwischen IAS 28 und IFRS 10, wenn ich eine Gesellschaftergesellschaft in Joint Venture oder ein assoziiertes Unternehmen einbringe. Das hat man ja verabschiedet, die Erstanwendung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt mit Bezug auf den Peer, um jetzt zu sagen, jetzt regle ich das nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was man jetzt mit der Änderung machen wird, ob man jetzt aufheben wird oder man sagen wird, ich weiß nicht, worauf man sie jetzt wieder verschieben will, weil diese beiden Themen hängen ja einfach miteinander zusammen. Und eine Lösung ist mit Sicherheit nicht einfach, aber die Bilanzierungsprobleme sind ja schlichtweg einfach da und da muss man da halt mal sich auch pragmatisch eine Lösung überlegen. Und wenn man, also beim Corporate Wrapper musste ich wirklich schmunzeln und dann gesagt, also das kann man nicht lösen. Also eigentlich steht da ja drin, dass es uns zu kompliziert. Löst das mal da draußen, macht das, wie ihr wollt. Also wir kommen da nicht mehr mit. Und da muss ich wirklich sagen, da wird es dann halt auch schwierig für einen Standardsetzer irgendwann mal. Ich meine, dafür ist er ja eigentlich da, um diese Themen zu lösen, Vorgaben zu machen. Dann werden wahrscheinlich Ergebnisse rauskommen, die dem einen oder anderen vielleicht nicht so gefallen, aber irgendwo müssen diese Themen ja einer Lösung zugeführt werden.
Zumal, wie gesagt, dann die Regulatoren, diese Sachen landen ja dann wieder beim IFRIC, früher oder später in einer anderen Form. Das hat man jetzt bei anderen Eingaben gesehen. Also ich, ja, wie gesagt, ich glaube, man darf die Schwelle nicht zu niedrig setzen, dass das Peer so ein Sammelsurium an hunderten Sachen wird, die geändert werden. Viele Dinge kann man lösen. Und viele sind einfach nur mit der Bilanzierung per se mal nicht zufrieden. Und das ist ein Partikularinteresse. Ich glaube, da braucht man gute Filter. Aber ich glaube wirklich, es steht einem Standardsetter tatsächlich nicht so gut zu Gesicht, die Schwelle so hoch zu heben, dass eigentlich jegliches Feedback abgelehnt wird. Ja.
Es soll auch Teil der Kommunikationsstrategie sein, dass man explizit auch nochmal anregen möchte, dass wenn Anwendungsprobleme auftreten, man sie gerne jederzeit natürlich beim IFRIG einreichen kann, eine Eingabe dazu formulieren kann.
Und dann werden sie in die Peer geschoben. Also das ist so ein Zirkelschluss. Das ist mir jetzt, ich meine, vielleicht mache ich das jetzt auch schon zu lange. Ja, das ist, da hat man vielleicht auch so gewisse Lock-in-Effekte, muss vielleicht mal zumindest auch eine andere Perspektive einnehmen. Aber ich glaube, also man schiebt, deswegen hatte ich das Beispiel, die heiße Kartoffel trifft es, glaube ich, ganz gut. Die ganz kritischen Probleme, die werden dann in den Peer verschoben, dann löst sie der Peer nicht, dann tauchen sie wieder auf, dann wird es in irgendwas anderes geschoben.
Also wie gesagt, NCI Puts und Corporate Wrappers, das sind für mich, Corporate Wrapper, das sind für mich so die ganz klassischen Beispiele im Kontext, wo ich sage, da wabern wir schon seit Ewigkeiten, seit fast einem Jahrzehnt da irgendwie rum. Immer wieder gibt es mal so, ein Regulator sieht es anders, hier sieht er es anders, aber wir sagen, ja, aber der Standard, der wird gefixt, dann sagt er, ja, das machen wir im Peer, und dann sagt der Peer, ach, das ist ein Partikularthema, das lösen wir hier nicht. Oder das macht ein anderes Projekt. Also das ist nicht konsistent im Messaging.
Ja, also ich habe gerade mal geguckt, das wäre auch nochmal ein schönes Thema, was ich bei ASAF auch nochmal anbringen würde. Also das Dumme ist, ich habe jetzt gerade mal geguckt, das ist aber noch nicht auf der Agenda. Also in der Juli-Sitzung haben wir einen Blumenstrauß an Sachen, aber der Peer von 10 bis 12 ist nicht dabei. Der Peer von 9 ist dabei, aber der von 10 bis 12 nicht oder noch nicht. Aber ich sehe das ähnlich. Also mit der Logik wären ja ein paar Sachen dann wirklich nie angegangen. Da werden wir uns in der Tat im Zweifel zwischen Peers und IC-Eingaben ein bisschen die Bälle hin und her spielen. Finde ich ganz, ganz spannend eigentlich. Ich glaube auch, dass dieses, was gesagt wurde, ist dazu der Kommunikation, das glaube ich auch nicht, dass das so sehr hilfreich ist. Also ich würde schon erstmal dafür plädieren, dass jetzt ich aus Anwendersicht da erstmal alles abladen kann, was mir so aufgefallen ist. Und dann muss man es natürlich klar wahrscheinlich ein bisschen sortieren und strukturieren, was man jetzt sinnvollerweise mit einem Standard-Setting auch lösen kann. Also das ist mir jetzt auch was, so wie du es jetzt geschildert hast, immer noch so ein bisschen unklar. Also ich meine, für mich wäre eigentlich eine sinnvolle Kommunikation ja irgendwie jetzt herzuleiten, zu sagen, für die und die Themen ist halt aus den und den Gründen keine Standardsetzung notwendig. Ja? Und für die anderen Sachen müsste ich ja irgendwie eine Antwort oder eine Lösung präsentieren. Und dann, klar, dann kann man doch sagen, okay, Kapazitäten haben wir nicht. Vielleicht können wir halt nur die Top so und so viele Sachen dann angehen. Sehe das jetzt auch so. Das wird jetzt ja unterm Strich dazu führen, dass jetzt für einen Teil der Aspekte, die jetzt eben nicht weiter betrachtet werden, werden jetzt alle Beteiligten unzufrieden zurückgelassen erstmal. Ne? Also.
Das ist vielleicht auch noch mein Thema, Herr Mori, wenn ich da kurz einhaken darf. Das ist auch hier, was ich, gut, jetzt sind wir hier im öffentlichen Teil, aber was ich manchmal auch bei EFRAG in geschlossenen Teilen sage. Und sowas macht der ISBA ja jetzt auch. Er sagt, wir ändern an unserem bestehenden Arbeitsprogramm nichts. Wir priorisieren nicht, wir schauen uns nicht an, ob wir vielleicht doch mal was runternehmen müssen. Und so ist das manchmal auch bei EFRAG, wo bestimmte Dinge, also zum einen wird gesagt, wir haben keine Kapazitäten und es ist alles schwierig, die Papiere kommen spät etc. Aber gleichzeitig werden manche Sachen vorangetrieben, wo vielleicht der aktuelle und akute Druck gar nicht so da ist. Und ich glaube, hier muss man vielleicht, das ist tatsächlich was, glaube ich, was man auch gut über das ASAF transportieren kann. Da wird man sicherlich auch Mitstreiter finden an der Stelle. Dass man sagen muss, ihr könnt nicht euch zum einen stellen und sagen, nö, das Arbeitsprogramm von früher ist gut, machen wir, ja, das ziehen wir jetzt durch, ob wir das jetzt noch so brauchen. Wir haben es halt, irgendwann vor 10 Jahren haben uns das die Konstituenten gesagt, dass wir das machen sollen. Aber gleichzeitig adressieren wir solche Sachen nicht, weil wir sagen, wir haben eigentlich gerade die Kapazität und wie gesagt, das ist eine ganz schlechte Aussage. Herr Köder Kassierens, glaube ich, gesagt, so nach dem Motto, eigentlich ist das zu schwierig. Also wenn es zu schwierig für den Standard-Setter ist, wer soll es dann lösen? Ja, höhere Mächte. Die Praxis, ja, das ist meistens kein guter Ratgeber, dass nur die Praxis sich damit beschäftigt, sonst brauchen wir kein Standard-Setting, ja, dann schreiben wir rein, macht mal, muss halt Sinn machen. War auch ein guter Standard.
Vor allem gerade beim Corporate-Wrapper-Problem, da liegt der Ball dann jetzt eigentlich wieder beim Interpretationskomitee, nicht? Denn man hat das ja alles diskutiert, hat es dann ja abgebrochen, also auch die Bemühungen beim Board, weil man das ja irgendwie im Peer angehen wollte und bin mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Ja, also ich vermute mal gar nicht, denn ansonsten hätte man es ja ans Interpretationskomitee zurückverwiesen. Jetzt zumindest im Peer, aber man möchte ja gar nichts machen. Ja. So wie eine Feuerwehr, die da sitzt, es brennt und beschließt, sie macht nichts.
Da fehlt übrigens die Feedback-Schleife, ne? Also ich habe das schon mal irgendwann in so einer Analyse mir angeguckt. Ich habe gesagt, also, dass man das in Projekte manchmal vielleicht nicht toll vom Zeitplan her, aber von der Idee her. Aber was natürlich fehlt, ist, wenn dieses Projekt es nicht aufgreift, dass man dann sagt, dann wandert es sozusagen automatisch und technisch wieder zurück. Das ist natürlich geschickt nicht drin im Due Process Handbook. Und das gehört dann eigentlich rein. Aber ich meine, am Ende des Tages, also man muss seine Aufgaben erledigen. Und ich kann ja nicht sagen, ich schmeiße die Aufgabe irgendwo hin und dann kommt sie nicht mehr zurück zu mir, wenn sie nicht erledigt wird. Also so funktionieren Unternehmen nicht. Ja. Und es ist so, als würde ich es ins andere Prüffeld in der Prüfung schicken und das andere Prüffeld sagt, bin ich aber nicht zuständig für und sage, ja, aber ich habe es abgegeben, damit ist mein Job erledigt. Ja. Also hat etwas vom Beamten-Mikado, würde ich fast sagen.
Beim Stichwort Beamten-Mikado fühle ich mich natürlich direkt angesprochen. Was ich mich jetzt ein bisschen frage, sorry, ich war gerade Beamtin, ich musste in der Verwaltung noch Dinge klären, das geht am besten bis 12 Uhr freitags, deshalb vielleicht habt ihr das gerade schon besprochen. Eine Rückfrage, was machen wir denn jetzt mit all diesen Erkenntnissen und all dieser Frustration? Wäre das nicht vielleicht etwas, was wir proaktiv auch noch einmal kommunizieren sollten? Weil jetzt gerade diese Corporate Rapper-Sache, die habe ich jetzt an verschiedensten Stellen immer mal wieder aufblitzen hören. Die muss ja offensichtlich irgendwie gelöst werden. Was wird daraus? Und landet es wieder beim Interpretations Committee? Haben die dafür jetzt überhaupt ein Mandat? Vielleicht spendieren wir da doch mal zwei wohlwollende Sätzchen, dass wir ein bisschen unglücklich sind. Also ich glaube, gefragt sind wir nicht, aber wir können ja auch uns äußern, ohne gefragt zu sein.
Glaube ich grundsätzlich schon. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, es wäre jetzt quasi ein Instrument, wo ich sage, ich habe mir jetzt eine laufende IASB-Sitzung angeguckt, angehört und bin jetzt mit dem weiteren Fahrplan nicht einverstanden. Ich finde die Idee grundsätzlich schlecht. Ich bin mir halt ein bisschen unsicher. Ich sage mal so, wie wir jetzt unsere Munition da einsetzen, weil wir sowas halt bislang noch nie gemacht haben. Ne? Also jetzt eine laufende, normale, ich sag mal, Sitzungsbefassung zu kommentieren, das haben wir eigentlich bis jetzt noch nicht gemacht. Wie viel Gewicht wir dann diesem Thema geben. Also was ich auf jeden Fall mitnehme, was ich auf jeden Fall eben machen würde, ist, das bei ASAF auch nochmal anzusprechen. Also da wird es ja ohnehin abends wieder zu der Frage kommen, was ist jetzt, was wollen wir in den ASAF-Sitzungen uns angucken? Da würde ich das schon nochmal aufgreifen. Wie gesagt, der Peer zu IFS 9, also der erste Teil, Recognition Measurement, der ist in der Sitzung drauf, aber ich würde das unabhängig davon auf jeden Fall nochmal ansprechen und auch gerne das Feedback weitergeben. Was ich auch machen werde, ist, ich werde jetzt ohnehin vor der Sitzung mich mit Andreas Barkow sicherlich auch nochmal unterhalten, dass man das vielleicht auch sozusagen auf der Tonspur schon mal weitergibt. Ob wir jetzt da wirklich so einen Briefing schreiben, muss ich sagen, da bin ich noch ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel Munition wir da, das würde natürlich schon, sagen wir mal, ein gewisses Aufsehen erregen, aber ich frage mal in die Runde, wieso die Gefühlslage ist, ob das richtige Vorgehen ist. So, ich habe schon zwei Meldungen, sehe ich hier schon. Na, dann mal los.
Danke, Jan. Also ich kann mich Frau Professor Ewelt Knauer nur anschließen, dass es wahrscheinlich wirklich sehr sinnvoll ist, da in irgendeiner Form sich zu äußern. Ich glaube, man kann das ja gestuft machen. Also der formale Trigger könnte ja auch etwas später sein, ein offizielles Schreiben, wenn dann mal so ein Feedback-Statement veröffentlicht ist. Und bis dahin könnten wir die informellen Kanäle nutzen, um das auch anzubringen. Und vielleicht reagiert das IASB auf Basis des Feedbacks noch. Und ansonsten fände ich es schon auch absolut angemessen, dann als Reaktion auf das offizielle Feedback-Statement, zum Beispiel als Trigger, dann nochmal einen Fußabdruck dabei zu dem Thema zu hinterlassen, weil das ja jetzt auch nicht nur eine Frage für diesen Post-Implementation-Review ist, sondern wie wir gerade diskutiert haben, auch das generelle Vorgehen beeinflussen kann und insofern auch aus meiner Sicht die hinreichende Wichtigkeit hat, das auch anzubringen, ohne dass wir uns da, glaube ich, irgendwo negativ positionieren. Ich denke, wir haben ja da auch einen konstruktiven Ansatz, der am Ende auch zum Standing des IASB beiträgt und zur Akzeptanz bei den Stakeholdern. Insofern ist das, glaube ich, jetzt auch keine Pauschalkritik, vor der wir irgendwie Angst haben müssen.
Also ich würde das ganz ähnlich sehen wie der Herr Thiele. Ich würde jetzt nicht direkt konfrontational einfach so einen Brief hinschicken und sagen, euer neuer U-Process ist doof für ein Peer. Aber ich glaube, wir sollten die Gelegenheit zum informellen Austausch ganz sicher nutzen. Wir sollten dann auch, wenn das rauskommt, sicherlich auch nochmal überlegen, ob man etwas formeller reagiert darauf, Herr Murich. Ich weiß nicht, ob das auch ein Punkt wäre, den man dann, die ASAF Agenda kann ja nicht nur das IASB, der IASB bestimmen, sondern am Ende des Tages auch die Mitglieder. Vielleicht könnte man diesen Punkt auch vor dem Hintergrund der Due Process, also der DPOC-Diskussion sogar nochmal aktiv aufrufen, einfach um das mal in die Richtung zu lenken und auch mal dieses Upward-Feedback, nenne ich es jetzt mal, auch mal mitzugeben. Das finde ich angemessen, ohne dass wir jetzt hier einfach nur uns gegen die Sache stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das wieder andere machen, aber ich glaube, wir sollten da so ein geschichtetes Vorgehen machen. Ich glaube, das hat mehr Wirkung dann.
Ja, also das ist in der Tat so, dass natürlich die ASAF-Mitglieder auch gefragt werden, was das Agenda-Setting der jeweils folgenden Sitzung angeht. Ne? Ich muss jetzt gestehen, ich hatte halt im März den P jetzt noch gar nicht so aktiv auf dem Schirm. Auf der Juni-Sitzung sind halt auch ohnehin relativ viele Themen, ich glaube 7 oder 8. Also es ist schon relativ voll. Aber ich finde das auch gut. Also dass wir können auch das Feedback-Statement nochmal als Trigger nehmen. Ich würde auf jeden Fall auch den ISB-Chairman anschreiben per Mail und mal rückfragen, ob und wann die sich gedenken, das auf der ASAF-Agenda nochmal offiziell zu platzieren. Was wir auf jeden Fall machen werden, was werde ich dann sicherlich auch machen, ist in dem nicht öffentlichen Teil am Anfang der Sitzung im Juli das nochmal zu thematisieren. Weil ich sehe jetzt natürlich auch ein bisschen, also im Kontext der DPOC-Diskussion schon ein bisschen diesen breiteren Kontext. Ich habe es ja gerade erwähnt, also IFRS 9 geht ja nun gerade los. Da weiß ich nicht, ob wir da dann vor ähnlichen Erkenntnissen oder Nicht-Erkenntnissen stehen werden, wie jetzt bei 10 bis 12 und dann haben wir es auch wieder vor der Nase. Okay, Frau Ewe Knauer.
Vielleicht noch ein Hinweis, man kann es ja vielleicht auch fachlich aufhängen bei dieser Corporate Wrapper-Frage. Da habe ich jetzt verstanden, die ist weiterhin ungeklärt und da kann man ja dann mal freundlich den fachlichen Aufhänger nehmen und sagen so, hey, wir brauchen offensichtlich eine Lösung. Wer löst es uns denn jetzt oder lösen wir das selbst? Also das fände ich ein bisschen charmanteren Aufhänger als diese Pauschalkritik oder dieses atmosphärische, wir haben uns jetzt alle so viel Arbeit gemacht und ihr hört uns nicht richtig und beim nächsten Mal kriegt ihr dann kein Feedback mehr dazu. Das kann man vielleicht ein bisschen nachschieben, aber so einen fachlichen Aufhänger fände ich eigentlich sachlich charmant.
Herr Ziele.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch sehr gut. Das sollte auf jeden Fall auch konstruktiv sein. Und ich glaube, wir können auch nochmal, was wir bei der Agenda-Konsultation angebracht haben, auch nochmal das IASB aus meiner Sicht ermutigen, auch wirklich harte Priorisierungsentscheidungen zu treffen und die auch so zu begründen. Und wenn die sagen, wir haben dafür die Kapazität nicht, andere Themen sind wichtiger, dann ist das fair, dann geht das nicht anders. Dann müssen wir, glaube ich, alle damit leben. Aber ich habe im Moment so manchmal den Eindruck, da werden einfach Themen aufgesammelt. Das ist wie so ein Bundesverkehrswegeplan. Also jeder hat irgendwo eine Umgehungsstraße draufstehen, die vielleicht in 30 Jahren mal kommt oder nie. Sondern ich glaube, hier gehört einfach dann auch die Klarheit dazu. Und die müssen dann auch alle Stakeholder akzeptieren, dass eben nur bestimmte Kapazitäten da sind. Aber ich fände es auch nochmal gut, wenn wir den Punkt nochmal anbringen und das IASB hier nochmal ermutigen. Weil ich glaube, da besteht immer noch so eine gewisse Zögerlichkeit, auch mal Zöpfe abzuschneiden. Und das haben wir auch gestern in dem Austausch zu der neuen IASB-Agenda gesehen.
Herr Berger.
Ja, vielleicht, das möchte ich nochmal unterstützen. Also ich glaube, wir haben ja vorhin schon relativ viel über dynamische Projekte und Entwicklungen erzählt. Ich habe aber dann da das Gefühl, dass das alles sehr statisch ist. Und ich kann das von Herrn Thiele nur nochmal unterstreichen. Manchmal muss man einfach nochmal repriorisieren und nochmal sozusagen Inventur machen. Und ich glaube, das ist auch ein valides Feedback. Und das bringt auch so einen Link zu dieser ganzen Agenda-Diskussion und einer Agenda-Konsultation hin, wo wir auch kritisiert haben oder angeregt haben, dass der ISB vielleicht auch mal das eine oder andere Projekt eben nach unten priorisiert. Wir leben halt in einer Welt von beschränkten Ressourcen. Und das ist einfach auch valide. Das müssen dann wiederum die Stakeholder akzeptieren. Ich kann nicht alle Probleme gleichzeitig lösen. Ja. Weil Kritik üben ist einfach. Die Probleme dann daraus lösen, das ist meistens nicht so einfach.
Okay, also ich halte mal fest, für uns werden wir den Aspekt, glaube ich, schon nochmal auf Wiedervorlage setzen, wenn wir auch das Feedback-Statement haben, das auf jeden Fall. Ich würde parallel, wie gesagt, in Hinblick auf die ASAF-Organisation da schon mal ein bisschen vorfühlen, wie man sich das vorstellt. ich würde ohnehin erwarten, also irgendwann, also ich habe jetzt auch nochmal zurückgeguckt, es war auch noch nicht, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, wann 10 bis 12 im ASAF diskutiert wurde, historisch gesehen. Also zumindest auch in der Dezember-Sitzung war es nicht dabei, jetzt nicht, im Juni nicht, Juli nicht. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall was wir uns vormerken können. Und dann können wir vielleicht auf Basis des Feedback-Statements nochmal überlegen, ob wir das vielleicht auch noch wirklich verschriftlichen wollen und nochmal da auch formal so eine kleine Zäsur da setzen wollen. Okay, können wir es damit bewenden lassen zu dem Peer für den Moment. Ja, dann wären wir mit dem Tagesordnungspunkt auch durch.